Vielen Dank euch beiden für die wunderschönen Lieder und ja, es wird auch jetzt in der Predigt um Jesus gehen. Am Sonntag vor 2 Wochen hat Heinz zur Jahreslosung gepredigt und zwar Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder wie Luther übersetzt, hinausstoßen, was vielleicht beinahe noch eine Spur härter klingt, den werde ich nicht abweisen, hinausstoßen. Ich nehme den Faden an dieser Stelle auf, nämlich im 6. Kapitel, aber ein paar Aspekte, die Heinz genannt hat, möchte ich zuvor kurz aufgreifen. Und ich bin eigentlich ganz froh, gerade erlebt zu haben, dass ich eine Bibel zur Hand nehme und dieses Kapitel und noch ein paar andere aus dem Johannesevangelium lose drin lagen, die Blätter rausgerissen, heißt irgendwie viel gelesen und es sind wirklich wichtige Kapitel und die andere Bibel hat die Blätter aber noch fest drin, sodass ich jetzt hier auch nicht durcheinander komme. Heinz hat, wie gesagt, ich werde jetzt nicht die Predigt wiederholen, ich habe eine eigene vorbereitet, aber ein paar Dinge rausgreifen möchte ich. Er hat gesagt, Jesus nimmt jeden an, niemand wird abgewiesen. Das steht ja drin im Vers und das ist eine wahrhaft gute Nachricht. Vor allem, wenn man daran denkt, dass Menschen ja einen gerne auch mal abweisen, wie er es auch ausgeführt hat. Zweitens, Jesus geht es dabei um Beziehung zu den Menschen. Und dafür gibt es verschiedene Beispiele im Johannesevangelium, wo er den Kontakt, sagen wir mal, zu eher wenig angesehenen Menschen sucht. Also die Sünder, Kranke, die Heilung in verschiedener Hinsicht ganz dringend gebraucht haben. Und drittens musste ich aufhorchen, als er erzählt hat, dass Menschen, die am Alpha-Kurs, also diesem Glaubensgrundkurs, teilnahmen, ich bin wieder bei Heinz, als er sagte zu denen, beziehungsweise er sagte über sie, dass sie in diesem Alpha-Kurs bezeugt haben, viele schlimme Dinge in ihrem Leben getan zu haben und sie sich gar nicht vorstellen können, bei Gott eine offene Tür vorzufinden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr die Predigt mitbekommen habt. Genau solche Menschen finden eine offene Tür bei Jesus, die nämlich erkannt haben, wie es um sie steht. Die wissen, dass sie schlimme Dinge getan haben. Solche Menschen, habe ich ja gerade gesagt, hat Jesus aufgesucht. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen oder Zachäus hat Heinz noch genannt. Zu selbstgerechten Menschen, also oftmals als Schriftgelehrte und Pharisäer bezeichnet, zu denen hatte Jesus ein eher distanziertes Verhältnis und damit bin ich in meiner Wortwahl noch mild. Ja, und in dieser Situation von Johannes 6, wo auch die Jahreslosung drinsteht, sind Menschen bei Jesus, die ihn ausdrücklich suchten. Das steht zum Beispiel im Vers 24, jetzt wird Zeit, dass ich die Bibel auch mal aufschlage. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Das ist nicht allzu weit weg von der wundersamen Brotvermehrung, der Speisung der 5000. Und sie wollen einfach mehr über diesen Wundertäter erfahren, der Brot und Fisch vermehrt hat. Und Jesus sagt ihnen, wenn ich das euch für euch zusammenfassen darf, im Wesentlichen, erstens, dass sie an ihn glauben sollen, wie es in Vers 29 steht. Zweitens, dass er das Brot des Lebens ist, Vers 35. Ein besonderes Brot, das den Hunger für immer stillt. Drittens, dass er niemanden hinausstößt, vergleiche Jahreslosung, Vers 37 ist das. Und viertens, dass es für den Gläubigen ewiges Leben gibt, Vers 47. Die Jahreslosung wird hier ergänzt durch ein paar andere wunderbare Nachrichten. Es ist eigentlich die Antwort auf die wichtigsten Fragen vielleicht unseres Lebens. Und wie eine Art Zusammenfassung lesen wir dann ab Vers 48 vieles davon, was ich gerade kurz angerissen habe, nochmal. Und da mein Mikrofon auch nicht in Hochform heute ist und die S-Laute etwas stark sind, aber ich habe sowieso schon so geplant, liest Thomas uns jetzt die Verse 48 bis 49 aus Johannes 6 von seinem Platz aus. Also für die zu Hause, ich bin kein Bauchredner, wenn ihr nur die Stimme hört. Und für die, die mitlesen wollen in der Lutherbibel, ist Seite 118, 119. So, Thomas hat das Wort ab Vers 48 in Johannes 6.
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte.
Vielen Dank, Thomas. Johannes nicht einfach so runterlesen kann, ohne dass man ein paar Fragezeichen hinterher vielleicht im Kopf hat. Jesus sagt hier ein paar Dinge, die für seine jüdischen Zuhörer sehr, sehr schwer zu schlucken sind. Vers 48, 49 geht es schon los. Da degradiert er das Manna zu gewöhnlichem Brot, obwohl Gott es doch vom Himmel hat regnen lassen auf sein Volk Israel bei der Wüstenwanderung. Er hat sein Volk Israel lange Zeit lang mit Manna versorgt. Und das soll jetzt gewöhnliches Brot sein. Die Israeliten sind danach gestorben, sagt Jesus. Beinahe eine Art Gotteslästerung. Ja, das muss man sich erst mal trauen, sowas zu sagen. Und es geht genauso schwierig weiter, schwierig für jüdische Zuhörer. Jetzt er, Vers 50, 51. Er selbst ist besseres Brot als das Manna. Es verleiht, wer es ist, er verleiht ewiges Leben. Und da sind wir schon ganz nah dran an der Arroganz, Anmaßung. Und dann sagt er auch noch zu einem Überfluss, es ist sein Fleisch, dieses Brot. Eine Fehldeutung ist hier scheinbar ausgeschlossen. Es geht um seinen menschlichen Körper, wie es auch oft in der Bibel vom Fleisch heißt, dass er hergeben wird für das Leben der Welt. Er weist darin auf sein Opfertod am Kreuz hin. Aber wie ist das jetzt für Menschen klar, die zu dieser Zeit leben und ihm zuhören? Ja, und die Verse 52 bis 59 werden dann in ihrer Ausführlichkeit ja beinahe geschmacklos, blutrünstig. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, um in enger Gemeinschaft mit Jesus zu sein, sagt er in Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Was für eine Bildersprache, was löst das im Kopf aus? So kann man das doch eigentlich gar nicht sagen. Das schreckt doch Menschen ab, besonders die eigenen, die Juden. Die haben doch ihre Speisegebote und sowas wie Kannibalismus ist da nicht vorgesehen. Schon der Verzehr von Blut ist absolut tabu. Bald stehst du alleine da, Jesus, wenn du so weiterredest. Rabbi, ohne Zuhörer. Heute würde man sagen, das ist ein PR-Desaster. Wie bei Prominenten, die sich eine verbale Entgleisung zu Schulden kommen lassen, wie es immer wieder passiert, prügeln dann alle auf die ein. Wenigstens kann man hier sagen, das Publikum in Kapernaum ist kleiner. Wenn da jetzt ein PR-Berater wäre in Kapernaum, der würde jetzt vielleicht nach dieser Rede Jesus hektisch zur Seite springen und sagen, fürs nächste Mal musst du deine Worte in leichter zu verdauende Bilder umschreiben. Vielleicht würde ihm sogar seine Hilfe anbieten, wie das geht, aber wie geht das eigentlich? Der Kern der Botschaft ist eigentlich auch schon sehr rigoros. Ja? Jesus bedeutet ewiges Leben, kein Jesus bedeutet kein ewiges Leben. Können da sanftere Bilder den Unterschied ausmachen? Fehlt doch irgendwie, besonders aus heutiger Sicht, die Auswahl. Es fehlt Toleranz gegenüber anderen Entwürfen. Und es verfehlt auch die Befindlichkeiten der Zeit, wenn man eher individuelle Wege zum Glück finden möchte. Ewiges Leben, Jesus, kein ewiges Leben, das ist ja brutal eng. Und es kommt, wie es kommen muss. Und was auch schon in Vers 52 anklingt, ich lese nochmal Vers 52, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Die sind also noch ganz mit dieser konkreten Situation befasst. Meine Gedanken sind da beinahe schon zu weit gegangen. Die überlegen sich, Fleisch essen, sein Fleisch, menschliches Fleisch, wie soll das gehen? Also, es deutet sich an, hier kommt Widerspruch. Und dieser entlädt sich dann in den Versen 60 bis 66, die wiederum Thomas für uns vorlesen wird.
Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm dem vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm.
Vielen Dank, Thomas. Der PR-Berater meldet sich wieder zu Wort. Siehst du, Jesus, das ist das Ergebnis deiner provokanten Wortwahl. Deine Jünger murren, Vers 61. Du hast Anhänger verloren, Menschen, die vielleicht sogar die Brotvermehrung gesehen haben, die kurz davor waren zu glauben, sind jetzt weg. Du stößt niemanden hinaus, der zu dir kommt. Das wissen wir. aber nun verlassen dich Menschen in Scharen. Du hast ihre Erwartungen enttäuscht. Sie haben eine andere Art Heilsbringer oder Messias erwartet. Da nutzt es auch nichts, dass du andeutest, dass du ein Bild der gegenständlichen Welt benutzt hast. Vers 63, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Ja, dass man das mit dem Fleischessen nicht so wörtlich verstehen muss, bringt alles jetzt nichts. Es war eine harte Rede, sagen die Jünger, kein Zweifel. Immerhin eines ist erreicht, einige, die nicht glauben, sind erkannt und Jesus sagt, es gibt sogar einen Verräter. Die Spreu ist vom Weizen getrennt, das Ziel ist erreicht. Aber dann gibt es noch eine andere Aussage, die eigentlich eine Wiederholung ist von Vers 44, was ich euch kurz vorlesen möchte. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und Thomas hat vorgelesen aus Vers 65, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Gott spielt hier auch eine Rolle. Er zieht Menschen, so dass sie zu Jesus kommen. Auch das nicht gerade leicht zu verdauende Botschaft, diesmal vielleicht sogar eher für uns schwer zu verdauen. Die Frage stellt sich sofort, welche Verantwortung hat eigentlich dann ein Mensch, der nicht von Gott gezogen wird? Sind die also unschuldig, die sich von Jesus abgewandt haben? Schließlich muss ja Gott jemanden ziehen. Und ich mache es jetzt unglaublich elegant, ihr werdet sehen. Über diese Frage kann man nämlich sehr lange brüten und man hat lange darüber gebrütet, was das bedeutet. Und abwägen, wie viel Verantwortung jetzt der Mensch trägt, wie viel Gott. 50-50, 49-51, 80-20. Ich möchte das einfach vertagen, denn es bringt uns eigentlich gar nicht weiter. Letztlich können wir nicht sicher beantworten, wen Gott zieht und wen Gott nicht zieht. Und wenn jemand sagt, er glaubt nicht, weil Gott ihn nicht zieht, stimmt das dann? Auch das weiß man nicht. Eins ist nur sicher, wer sich von Jesus abgewandt hat, der hat eigentlich ein Urteil über Jesus gefällt. Und zwar ein negatives. Er hat sich selber zum Richter gemacht und im Grunde Jesu Position, Jesu Stellung, seine Gottessohnschaft aberkannt. Vielleicht ohne es zu wissen, aber Jesus einfach nicht geglaubt, um es in anderen Worten zu sagen. Und das ist ja nichts anderes, als ihn nicht als den wahrzunehmen, als den anzuerkennen, der er ist. Die Jünger und alle, die gemurrt haben, haben sich also was angemaßt, können wir sagen, was ihnen gar nicht zusteht. Das ist schon bei der Anmaßung immer der Fall. Man tut etwas, man sagt etwas, was einem nicht zusteht. Und hier gegenüber Gottes Sohn. Und vielleicht ist Jesu Antwort auf dieses Murren, die in Vers 62 steht, er fragt ja, da ärgert euch das, was ich gesagt habe, und in Vers 62, wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Das verstehe ich als Antwort. Bleibt ihr dann auch auf eurem Richterstuhl, wenn ich in die Herrlichkeit Gottes zurückkehre? Oder wird es euch dann die Sprache verschlagen und werdet ihr dann nicht verstehen, wie ihr zweifeln konntet an mir? Jesus hat damals die Juden herausgefordert. Er hat ein Bild benutzt, was grauenhaft war für Juden, eigentlich für uns auch, schwer zu ertragen, kompromisslos, Fleisch essen, Blut trinken. Das kann man nur ertragen, wenn man glaubt, dass derjenige, der es beschreibt, tatsächlich Gottes Sohn ist und versteht, was damit gemeint ist. Etwas ganz, ganz Einzigartiges. Nämlich wie der Sohn Gottes Gemeinschaft mit sich selber vorgesehen hat. Ich in ihm und er in mir. An Weihnachten haben wir von Immanuel gesprochen. Gott mit uns, Trennung unmöglich. Eine tiefe Gemeinschaft, wie sie tiefer nicht geht. Innerer Friede, Geborgenheit, auch in schwieriger Lage. Auch ohne jahrelang planbare Sicherheit im Voraus, sondern vielleicht Tag für Tag oder Stunde für Stunde. Aber Jesus in mir. Eine Gemeinschaft, wie sie unter Menschen unmöglich ist. Mir ist das Bild gekommen von meinen Kindern, bei denen mir ganz wichtig ist, dass sie irgendwie geborgen aufwachsen. Und was kann man als Mensch tun, um Geborgenheit zu vermitteln? Man nimmt sie zum Beispiel in den Arm, neben vielen anderen Dingen. Und das tue ich auch gerne, dass ich sie fest in den Arm nehme. Und das ist sehr schön. Aber es kommt nicht dran an das, was Jesus hier aufzeigt. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mir das zu jeder Zeit, besonders in schwierigen Zeiten, bewusst wäre und tief in mir drin säße, ich in ihm und er in mir. Aber selbst wenn die Gefühle hier vielleicht nicht so richtig funktionieren, wenn irgendwie diese Gemeinschaft einem nicht bewusst ist, so ist doch eine Wahrheit, auf die man sich stützen kann. Und auf die man immer wieder zurückfallen kann und muss und sollte. Es ist sehr schwierig, sowas anzunehmen, so etwas ganz Neues, das Jesus verkündet, der Zimmermannssohn, wenn man in der damaligen Zeit lebt und vielleicht heute auch. Vor allem dann, wenn man von sich selber eingenommen ist und eigene Erkenntnisse und Gerechtigkeit als höheres Gut einschätzt, wie das ja damals bei den Juden üblich war, die viel stritten über religiöse Fragen und in der Perfektion voranschreiten wollten, in der religiösen Perfektion. Vielmehr sehnt man sich aber danach, nach dieser Gemeinschaft, wenn man erkannt hat und glaubt, dass man ohne Jesus einfach das nicht hat, dass man unvollkommen ist und sündhaft ist und dass man diese Gemeinschaft dringend braucht, zu der Jesus bereit ist, zu der er auffordert. Und besteht diese Gemeinschaft, dann kann mir nichts passieren, dann bin ich jetzt und in Ewigkeit geborgen. Und wir durften uns von Irmgard dieser Tage verabschieden, Irmgard Braukämper, die für manche von euch ein Begriff ist. Es kam ja per E-Mail und per WhatsApp die Nachricht von ihrem Tod. Und wenn man gesehen hat, was das bei einem gläubigen Mensch, wie das abläuft, dann ist das einfach eine schöne Sache. Irmgard konnte ganz in Ruhe gehen. Die Diakonin, meine ich, die dort anwesend war, hat gesagt, dass sie absolut mit sich im Reinen war. Absolut friedlich eingeschlafen. Der Tod war nun Übergang in die Ewigkeit für sie. Es war eigentlich unbedeutend, dass sie gestorben ist, dass ihr sterblicher Leib jetzt beerdigt wird. Es ist das ewige Leben, das auf sie wartet, das Jesus allen versprochen hat, die ihm glauben und ihm vertrauen und diese Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das Wichtigste. Und vielleicht gibt es noch, das möchte ich einfach auch nicht aussparen, noch einen kleinen Randaspekt, den Jesus uns hier indirekt lehrt. Man muss es vielleicht nicht darauf anlegen, dieses Evangelium, die gute Nachricht, seinen Mitmenschen möglichst sperrig und, sagen wir mal, unannehmbar darzustellen, das sicher nicht. Vor allem, wenn eine gewisse Lieblosigkeit dabei zum Vorschein käme. Aber wir müssen nicht, wir dürfen nicht mal irgendwie das Evangelium, die Botschaft dieser Gemeinschaft entschärfen oder verwässern oder sozusagen einem PR-Berater zur Durchsicht überlassen. Nein, es ist eine kantige Botschaft, eine kompromisslose Botschaft. Wir kennen das vielleicht von heutigen Interviews, die wir lesen, wenn so ein Prominenter befragt wird. Oftmals wird viel geredet, nichts ausgesagt, man kann sich das Lesen oder das Zuhören sparen. Und genau das ist das Evangelium nicht. Es ist nicht abgeschliffen und kantenfrei, sondern es ist eine Herausforderung und Jesus fordert uns hier direkt heraus. Es ist eine wunderbare Botschaft und wir dürfen sie frei verkündigen, so wie sie Jesus gesagt hat. Und sie wird nicht jedem schmecken. Aber unser Vater im Himmel zieht die Menschen, die den einzig wahren Weg finden werden. Und diese Aussage, die dient jetzt aus dieser Perspektive, wenn wir als Verkündiger Jesu da sind, auch ein bisschen als Entlastung. Es kommt gar nicht so sehr auf uns an, sondern auch darauf, dass Gott Menschen zieht. Zum Abschluss möchte ich noch die Verse, nein, Thomas, liest du, hast die Bibel noch offen. Diese schönen Verse möchte ich dir nicht vorenthalten. Die Verse 67 bis 69, also gerade im Anschluss, als Jesus sich an die 12 wendet.
Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Unglaublicher Trost, dass die 12, angeführt von Petrus, dableiben, nicht weggehen. Und dass Petrus das offenbart worden ist, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat und der Heilige Gottes ist. Und weil das so ist, darf jeder, der von Herzen das auch glaubt, das Abendmahl einnehmen und so, ihr habt das Bild noch im Kopf, so seine enge Gemeinschaft mit Jesus ausdrücken, denn für nichts anderes steht Brot und der Traubensaft. Für dieses Zeugnis Jesu, ich in ihm und er in mir. Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, wer diese Gemeinschaft nicht hat, für den ist das ein leeres Symbol, sollte das Abendmahl gar nicht einnehmen. Aber wer das für sich erkannt hat, wer Jesus glaubt, der hat diese Gemeinschaft. Der fordert nämlich nichts anderes, als daran zu glauben. Und das Abendmahl können wir jetzt vielleicht auch in diesem Bewusstsein ganz neu erleben, auch wenn wir es schon oft eingenommen haben. Christus in mir und ich in ihm. Amen.